ein weiteres Mal über die Auferstehungskraft, über Gottes Dynamis von Jesus Christus zu sprechen. Ein leeres Grab, ein leeres Kreuz, das verändert alles. Und so schön, dass du da bist, dass du auch hierher gekommen bist, hoffentlich mit der Erwartung, etwas zu empfangen. Weil Gott ist da, er möchte etwas geben. Er ist ein freigebiger Gott, er ist ein guter Gott, ein liebender Gott, der seinen Sohn sandte, um diese Welt zu retten. Auch wenn du online zugeschaltet bist, so schön, dass du auf diesem Wege mit dabei bist. Und so während wir uns hier noch in diese Themenserie einstimmen, oder zumindest ich für meinen Teil für heute, will ich gleich zu Beginn festhalten, wir predigen in dieser Zeit nicht nur über Gottes Auferstehungskraft. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es auch erleben werden. Dass wir es erleben werden, weil Gott selbst diese Auferstehungskraft ist. Dass Gott nicht nur oder dass wir nicht nur davon reden, was Gott damals getan hat, sondern dass er heute noch in uns und durch uns Auferstehungskraft freisetzt. Irgendjemand, der das mit mir heute glaubt? Irgendjemand, der mit mir glaubt, dass Auferstehungskraft in unseren Familien, in unseren Ehen freigesetzt wird? Irgendjemand hier? Irgendjemand, der mit mir glaubt, dass Auferstehungskraft in unseren Schulen freigesetzt wird? In unserem Freundeskreis? Bei unseren Nachbarn? Ich weiß noch nicht, ob ihr überzeugt seid. Hängt noch ein bisschen mit und dann hoffentlich in unseren Finanzen, in unserer Stadt, in unserem Körper, in unserer Seele. Wir glauben daran, dass Auferstehungskraft heute noch wirksam ist. Und das sehen wir unter anderem hier ganz klar in diesem Leitvers, den wir für diese Themenserie genommen haben, hier in Epheser 1. Lest mit mir gemeinsam hier auf der Leinwand. Epheser 1, Vers 19 bis 20. Dort ist eigentlich ein Gebet, was Paulus betet. Und er betet hier, ich bete, dass ihr erkennen könnt, das gilt auch für uns übrigens, das war mein Gebet, und das wird gleich auch mein Gebet für heute sein, dass wir erkennen können, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Vater, und so tue ich das jetzt, was der Paulus getan hat damals, und ich bete für diese Auferstehungskraft jetzt gerade in unserer Mitte, Herr. Wir haben sie schon erlebt im Lobpreis, während den Bekanntmachungen, vielleicht sogar auf dem Weg hierher, aber wir bitten dich erneut, jetzt zu kommen mit deiner Auferstehungskraft. Wirke du durch dein Wort, Herr. Erquicke du uns, schenk du Hoffnung, Friede, Freude. Und tu du das, was nur du tun kannst. Wirke du Wunder, weil du ein wundervoller Gott bist, Herr. Wir loben dich, wir preisen dich und wir danken dir für deine Anwesenheit und für dein Reden. Und wir sagen alle zusammen, Amen, Amen. Sehr gut. Ich habe mir gedacht, ich beginne mal mit einer Frage, um euch da abzuholen, wo ihr seid, weil der ein oder andere scheint hier heute Morgen noch nicht ganz wach zu sein, weil ich war schon, als ich diesen Vers in Epheser gelesen habe, ganz hibbelig. Ich will da auch ein bisschen Begeisterung in euch heute Morgen wecken für dieses Thema, weil das ist absolut begeisterungswürdig. Also gibt es etwas, hier meine Frage, gibt es etwas in deinem Leben, wo du dir Veränderung wünschst? Oder gibt es eine Situation, der du gegenüberstehst, in der du dich vielleicht sogar selbst befindest, wo du dir Veränderung so richtig herbeisehnst? Gibt es irgendetwas in deinem Leben? Chancen stehen gut, dass es etwas gibt. Aber denk mal kurz an diese eine Sache. Und jetzt im nächsten Schritt, stell dir vor, dass du auch die Kraft dazu besitzen würdest, diese Veränderung herbeizuführen. So, was ist diese eine Sache, wo du dich nach Veränderung sehnst? Und jetzt stell dir vor, du besitzt tatsächlich auch die Kraft, diese Veränderung herbeizuführen. Das wäre großartig, nicht wahr? Zum Beispiel, wenn du die Kraft aufwenden könntest, endlich rauchfrei zu sein. Was? Gibt Raucher auch hier unter uns in der Kirche? Wenn du die Kraft endlich aufwenden könntest, rauchfrei zu sein. Oder wenn es dir gelingen würde, diesen Hang zur Negativität, zum Geschwätz, zu dieser zwiespaltigen Rede endlich hinter dir zu lassen. Was wäre, wenn? Stell es dir einmal vor. Was wäre, wenn du damit aufhören könntest, immer es allen recht machen zu müssen. Nicht mehr in diese Falle zu tappen und dann endlich rauskommen könntest. Oder wenn du die Kraft besäßt, irgendein anderes Laster loszuwerden, was dich vielleicht schon seit längerem plagt und quält und vielleicht sogar nicht nur dich, sondern auch die Menschen, mit denen du zu tun hast. Vielleicht bist du ja heute hier und du denkst auch in eine ganz andere Richtung. Vielleicht möchtest du nicht unbedingt etwas ablegen, sondern du möchtest dir die richtigen Dinge aneignen. Vielleicht hast du dir vorgenommen, du würdest gerne liebevoller, du würdest gerne geduldiger, du würdest gerne friedvoller, du würdest gerne mitfühlender, du würdest gerne kühner, großzügiger, freundlicher. Oh, wenn ich nur die Kraft besäße, endlich all das zu sein und noch mehr. Und vielleicht stehst du auch irgendeiner Situation gegenüber, außerhalb von dir, in der du dir Veränderung herbeisehnst. Was es auch ist, der Schlüssel für Veränderung, der liegt nicht allein in deiner Willenskraft verborgen. Der liegt nicht allein in deiner Willenskraft verborgen. Und mit anderen Worten, es geht am Ende nicht nur darum, einfach nur härter, schneller, besser, mehr. Und dann kommst du schon zu dem entsprechenden Ergebnis. Nichts gegen eine hohe Arbeitsethik und eine Arbeitsmoral. Nichts gegen Fleiß. Ohne Fleiß kein Preis, nicht wahr? Da ist schon etwas dran. Und dennoch bin ich der Überzeugung, dass wahre Veränderung, Veränderung, die bleibt, dass Veränderung, die Bestand hat, die resultiert, die hat immer etwas mit unserem Glauben zu tun. Ob du nun jetzt an Gott glaubst oder nicht, aber aus unserer Glaubensüberzeugung, da entspringt so eine ungeheure Kraft und dementsprechend leben wir auch unser Leben. Was glaubst du derzeit? Wovon bist du derzeit überzeugt? Und darüber hat unser Gründungspastor vor 2 Sonntagen wundervoll gepredigt. Also falls du diese Predigt verpasst hast, er hat nämlich darüber gesprochen, wie Glaube diese Auferstehungskraft freisetzt, über die wir hier diese Sonntage vor Ostern am Sprechen sind. Und letzte Woche hat uns dann Melina mit 2 Bildern ermutigt. Könnt ihr euch noch an die Bilder erinnern, die sie gebracht hat? Was für Bilder waren das? Zelt, jawohl. Und das zweite? Jawohl, Tonkrug. So ein wundervoller Tonkrug, gell? So handgemacht, zerbrechlich, aber doch wundervoll. So ein Bild für uns, dass wir diese zerbrechlichen Gefäße in Gottes Hand sind. Und dann dieses Zelt, dass wir eigentlich hier auf dieser Erde nur unser Zelt aufgeschlagen haben. Dass das nicht unser bleibender, dass wir hier nicht überdauern, sondern dass wir eigentlich für mehr gemacht sind. Und sie hat darüber gesprochen, wie wir unsere Gesellschaft durch unseren Glauben prägen können. Und heute, in Anbetracht dessen, dass wir nur noch 2 Wochen bis Ostern haben, würde ich gerne mit euch darüber sprechen, über die Kraft, die im Namen Jesus liegt. Die Kraft des Namen Jesus. Weil ich sage euch eins, in diesem Namen, da steckt unbändige Power. Steckt unbändige Power. Und wenn ihr im Lobpreis ein bisschen aufgepasst habt auf die Worte, die wir gesungen haben, dann wurde hier eigentlich bereits alles wundervoll vorbereitet für den heutigen Tag. Auch die Sophia mit ihrem Gebet, so toll zu sehen. In Gottes Namen, in Jesus, da steckt eine unbändige Power. Lesen wir hier gemeinsam 1. Korinther 1, ab Vers 23. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es ein Skandal. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Oder auch hier wieder in einer anderen Übersetzung. Lächerlich, ist doch lächerlich. Diese Botschaft vom gekreuzigten Messias. Skandalös. Vers 24. Für die hingegen, die Gott berufen hat. Irgendwelche berufenen Gottes heute Morgen unter uns. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als was? Als Gotteskraft. Oder dieses griechische Wort, über das Melina auch letzte Woche ein bisschen mehr gesprochen hat. Dynamis. Dynamit. Dynamik, Gottes Power und Gottes Weisheit. Also Jesus hat von Gott nicht einfach nur Vollmacht bekommen. Jesus hat nicht nur Kraft und Macht und Autorität, sondern, also als er auf dieser Erde war, sondern er ist es auch. Er ist die Kraft Gottes. Er ist Gottes erfahrbare Kraft. heute noch erfahrbar, heute noch in dir, in mir, wenn du an ihn glaubst, ist er am Leben, wirksam. Das war schon immer so, Amen. Okay, eine Person glaubt es. Hoffentlich habe ich da ein paar mehr angesteckt am Ende dieser Botschaft. Das war schon immer so, das ist heute noch so und es wird immer so sein. Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn, also Jesus, hier wird von Jesus gesprochen, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen und damit auch einen Rang verliehen, der über allen Namen ist. Jesus, der Name über allen Namen. Und jetzt tun wir als Christen, als seine Kirche, wir sind jetzt Träger dieses Namens, weil wir an ihn glauben. Wir sind rechtmäßig eingesetzte Erben. Rechtmäßig eingesetzte Erben. Römer 8, Vers 17, Galater 3, Vers 26. Lest mal nach. Und was genau beinhaltet dieses Erbe jetzt? Das Erbe, ein Kind Gottes zu sein, ein Kind von Jesu Christi zu sein. Ganz simpel, ich habe es gerade schon gesagt, wir tragen seinen Namen. Deswegen nennen wir uns auch Christen. Ich weiß, riesige Offenbarung heute Morgen. Aber was da für eine Power dahinter steckt, dass wir diesen Namen tragen, das ist nicht einfach nur eine Floskel, die wir am Ende unseres Gebets runterlallen. Im Namen Jesus, Amen. Nein, da steckt eine Power im Namen Jesus, eine Kraft im Namen Jesus, unbändig. Und wir schauen uns das hier gleich im Detail noch an. Aber es ist ungefähr so, wie meine Tochter auch meinen Namen trägt als mein Kind und deswegen hat sie auch besondere Privilegien, die mit diesem Namen oder mit dieser Tochterschaft, wenn das überhaupt ein Wort ist, oder meinen Sohn, der David, mit dieser Sohnschaft von mir gehen auch besondere Privilegien einher, die sonst niemand anderes genießt, weil sie meine Kinder sind. Und so ist es mit Gott. Wenn wir Gottes Kinder sind, da genießen wir besondere Privilegien. Und eines davon ist, dass wir Träger seines Namens sind. Und sein Name hat Kraft. Sein Name ist mächtig. Sein Name ist groß. Sein Name ist hoch. Höher über allem. Amen. Und hey, falls du heute übrigens hier bist und mit Jesus, mit dem Glauben, mit dem Ganzen noch nichts oder noch nicht so viel anfangen kannst, dann will ich dir am Ende des Gottesdienstes helfen, diese Kraft anzuzapfen, die jedem Menschen gilt, nicht nur ein paar Frommen, okay? Ich hoffe, du bist heute nicht hierher gekommen mit dem Gedanken, du gehst jetzt unter die Frommen. Und dann bist du wahrscheinlich am falschen Platz. Also hoffentlich verhalten wir uns auch entsprechend unserem Namen, aber es gelingt uns halt manchmal auch nicht, oder? Hallo? Sind wir heute Morgen ehrlich miteinander? Also ich versuche es zu sein. Lass uns drüber reden, über ein paar konkrete Beispiele, wozu der Name Jesu fähig ist. Seid ihr dabei? Wozu der Name Jesus fähig ist. Nummer eins, er hat unbeschränkte schöpferische Kraft, unbeschränkte Schöpfungskraft. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 1 und 3. Am Anfang, viele von euch kennen diese Verse, am Anfang war das Wort war bei Gott und hier, aufgepasst, das Wort war Gott. Und wenn ihr wissen wollt, was, das Wort und das Wort war Gott und lest mal Vers 14, dann wird nämlich quasi, es wird dann gelüftet, dieses Geheimnis, ja, wovon spricht der Johannes hier eigentlich? Das Wort und Jesus ist das Wort, also es wird hier von Jesus gesprochen. Er war Gott und durch ihn, durch das Wort, durch Jesus, Vers 3, wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. 1. Korinther 8, Vers 6, wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt. Es gibt nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. So, Gott hat diese Welt geschaffen, er ist der Schöpfer dieser Welt und er hat es getan, durch Jesus. Er ist diese schöpferische Kraft, mit der Gott alles geschaffen hat, was wir heute mit unseren Augen sehen können. Alles. Das Bemerkenswerte an der Schöpfungsvollmacht, an der schöpferischen Kraft von Jesus ist, dass er aus dem Nichts Dinge ins Leben ruft. Er schafft aus dem Nichts. Weil auch wir Menschen, haben, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, bemerkenswerte Kräfte schon bereits mit in die Wiege gelegt bekommen, nicht wahr? Auch wir haben eine Form von schöpferischer Kraft, die wir mitbringen. Auch ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht, unabhängig davon. Aber weil jeder einzelne Mensch von uns in Gottes Ebenbild geschaffen wurde, ihm ähnlich, und dementsprechend hat er uns auch ausgestattet mit Kraft. Und das sehen wir, meine Frau und ich, wir haben letztens unser 10-jähriges gefeiert, 10 Jahre verheiratet zu sein. Das darf man auch mal feiern, gell? Und wir waren in Straßburg und wir standen da vor diesem Münster. Ich hoffe, das hat geklappt mit den Bildern. Und es ist erstaunlich zu sehen, was aus Menschenhand geschaffen werden kann. Dieses prunkvolle Konstrukt. Und das zur damaligen Zeit. Ich meine, heute mit all den Maschinen, die wir so haben, das ist schon erstaunlich. Da gibt es dann Burj Dubai und dann diese The Wall, diese Riesenmauer, die sie da in der Wüste bauen wollen. Absolut crazy, was sie da vorhaben. Aber damals, wenn du dir überlegst, was sie damals gemacht haben, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, boah, phänomenal, was für eine schöpferische Kraft. Oder allein die Tatsache, dass 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde leben. Ich meine, das ist schöpferische Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat. Oder wir waren auch an einer Van Gogh-Ausstellung in Basel letztes Jahr irgendwann, haben Tickets geschenkt bekommen. Auch das zu sehen in so einem Gemälde von so einem Künstler, da sieht man, da ist eine schöpferische Kraft da, die sich dann irgendwann auswirkt. Oder meine Schwester, die Ballett tanzt, da sind schöpferische Kräfte am Werk, das ist Kunst. Das ist phänomenal, das ist genial, was Gott in uns hineingelegt hat. Doch letzten Endes verblasst dieser schöpferische Akt im Gegensatz zu dem, wie Jesus schöpferisch Kraft ausübt. Weil er macht es aus dem Nichts. Er ruft aus dem Nichts, ruft er Dinge ins Sein. Wir brauchen etwas Vorgegebenes, um daraus etwas zu machen. Das braucht Jesus nicht. Und jetzt der springende Punkt. Bleibt mit mir. Diese schöpferische Kraft wirkt jetzt in dir und in mir. Diese Auferstehungskraft ist jetzt in dir und in mir wirksam, weil es die Kraft von Jesus Christus ist. Er ist der Schöpfergott. Okay, Alex, ich brauche das noch ein bisschen praktischer. Gut. Praktisch. Lass mich nochmal diese einleitende Frage stellen. Was ist diese eine Sache, bei der du dir Veränderung herbeisehnst? Was ist diese eine Sache? Und jetzt bring sie in Verbindung mit diesem Punkt, dass Jesus schöpferische Kraft in dir am Werk ist. Bring sie in Verbindung mit diesem Punkt. Hey, ich meine, wenn Jesus durch sein Wort spricht und diese Welt ins Sein ruft, hey, dann ist für ihn das, was in deinem Leben gerade auch so aussieht wie so ein Sturm, wie so ein Wind, wie so ein Berg, wie so nichts vielleicht. Da ist nichts da. Da ist kein Arbeitsplatz da, da sind keine Finanzen da. Da ist nichts da. Herr, aber er hat aus dem Nichts diese Welt geschaffen. Und dieselbe Kraft ist jetzt in dir wirksam. Bring das damit in Verbindung und du wirst merken, okay Jesus, let's go. Dir ist nichts unmöglich durch deine uneingeschränkte Schöpfungsvollmacht. Doch damit nicht genug, so erst der erste Punkt. So, mehr und mehr werdet ihr verstehen, warum ich hier so hibbelig bin. Weil im Namen Jesus steckt noch so viel mehr Power. So, wozu ist der Name Jesus fähig? Er hat unbeschränkte Schöpfungsvollmacht und er hat auch die Kraft, uns vollkommen zu vereinen. Er hat die Kraft, uns vollkommen zu vereinen. Und ich spreche jetzt konkret auch über uns als Menschheit. Und ich sage euch eins, das braucht eine Kraftanstrengung, oder? Und das hat bisher auch noch kein anderer Mensch geschafft, noch keine Regierung geschafft. Die Regierungen versuchen es da immer wieder im Nahen Osten, gell, so Israel und Palästina und so, aber die kriegen es nicht mal da gebacken. Und Jesus schafft es mit dieser ganzen Welt. Und vielleicht ist es ein paar von euch aufgefallen, wir befinden uns bundesweit gerade in den sogenannten internationalen Wochen gegen Rassismus. Deswegen fand ich, passt dieser Punkt hier auch sehr gut rein. Und ich will hier an der Stelle jetzt nicht irgendwie politische Aussagen von dieser Bühne schleudern. Aber ich glaube, die Bibel hat etwas Entscheidendes zu diesem Thema beizutragen. Kolosser 3, Vers 11. Und hier spricht es im Kontext vom neuen Leben in Christus. Das ist der Kontext dieses Verses hier. Und hier heißt es, es kommt in diesem neuen Leben, in diesem neuen Leben als Christ, nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid. In einer anderen Stelle, wo eine ähnliche Auflistung stattfindet, in Galater, da heißt es, ob ihr Mann oder Frau seid. Das spielt keine Rolle, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er mit seiner Auferstehungskraft, könnten wir sagen, in uns allen lebt. Amen. Epheser 2, ab Vers 14, hier spricht es auch wieder über das neue Leben in Christus. Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er das getan. Er hat sie in einem Leib, also in der Gemeinde, in der Kirche Jesu Christi, hat er sie vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Vers 18, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einen Geist zum Vater kommen. Halleluja. Hey, das sind gute Nachrichten. Er hat die Mauer der Feindschaft niedergerissen. Und wir können jetzt alle gemeinsam vor Gott kommen, dem Vater. Und ich weiß, es ist ganz schön starker Tobak, vor allem wenn man da so rüberschaut in den Nahen Osten, weil das ist undenkbar, oder? Wenn man die politische Lage auf dieser Welt sich anschaut, und doch ist es die Wahrheit, doch ist es Realität, es ist vollbracht, das hat Jesus getan am Kreuz durch seinen Tod. Er hat uns vereint. Und deswegen zeigt sich darin auch Gottes übermäßige Größe und Macht, dass er das getan hat und dass er das konnte. Gott hat kein Problem mit Ethnie, Gott hat kein Problem mit Geschlecht, Gott hat kein Problem mit Sprache. Warum nicht? Weil er uns in Christus einfach alle eins werden lässt. In Christus gibt es diese Trennungen nicht, in Christus gibt es diese Spaltungen nicht. In Christus sind wir alle eins. Galater 3, Vers 28. Aber eins bedeutet jetzt nicht, weil wir leben ja im Zeitalter des Individualismus, gell, wo der Einzelne so viel Macht und so viel Wert hat. Und der Einzelne hat in Gottes Augen unheimlichen Wert. Der Einzelne ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Aber der Einzelne ist nicht Gott. Wir sind nicht Gott. Gott ist Gott. Und eins zu sein bedeutet jetzt nicht irgendwie ein Einheitsbrei. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir diese Einzigartigkeit, die wir ja auch von Gott zugesprochen haben, er hat uns ja geschaffen in seinem Ebenbild als Mann und Frau. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt alle Männer Männer sein müssen oder alle Frauen Frauen sein müssen. Nein, eins zu sein bedeutet aber sehr wohl, dass es unter uns Christen keinen Platz für Hass geben kann. Es kann keinen Platz für Hass geben. Es kann keinen Platz für Spaltungen geben. Es kann keinen Platz für Parteiungen geben. Warum? Weil wir alle eins sind. Du würdest dich selber hassen. Du würdest selber Spaltung in dir verursachen. Wir sind alle eins. Und deswegen, mein Lieben, Rassismus, das hat einfach keinen Platz in der Kirche. Das passt einfach nicht zusammen. Das sind Äpfel und Birnen. Das passt nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das müssen wir in unseren Kopf hineinbekommen und in unsere Herzen. Denn Christus hat die Mauer der Feindschaft niedergerissen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wir machen da manchmal echt gehörigen Schwachsinn. Weil wenn Jesus das so wichtig war, dass er aus uns allen eins macht, dass er dafür Mauern niedergerissen hat, wer sind wir, dass wir diese Mauern wieder aufbauen? Hey, wir stellen uns in das Werk von Christi, wir stellen uns ihm entgegen, wenn wir Spaltungen, Parteiungen, Geschwätz, Uneinigkeit, Zwietracht, wenn wir dem nur irgendwie Raum geben, dann kämpfen wir eigentlich gegen das, was Christus am Kreuz für uns getan hat, Zur Einheit hat er uns zurückgebracht. Zur Einheit mit dem Vater, aber auch zur Einheit miteinander. Deswegen lasst uns aufhören, da gegeneinander zu kämpfen. Da ist kein Platz bei uns in unserer Kirche. Wir sind Friedensstifter, weil er uns Frieden gebracht hat. Nicht irgendwelchen Frieden, keinen politischen Frieden, aber der Friede Gottes. Der Friede Gottes, der regiert jetzt. Der regiert in dir und der regiert in mir. Und dementsprechend, wisst ihr, es ist so viel einfacher zu zerstören. Es ist so viel einfacher, etwas zu zerstören. Es reicht nur ein Wort. Aber etwas aufzubauen, oh, da braucht es Kraft dafür. Da braucht es Anstrengung dafür. Hey, ich kann hier oben, ich kann einen falschen Satz sagen und ich werde zerfetzt. Aber ich muss 45 Minuten durchhalten und mir Gedanken machen über jedes einzelne Wort, damit ich ja auch alles politisch korrekt von dieser Kanzel hier verkündige. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, sorry. Also ich will eure Erwartungshaltung hier so ein bisschen runterschrauben. Ja, ich glaube daran, dass Gott durch mich spricht. Aber Gott erlaubt es mir auch, Mensch zu sein. Und ja, ich will nicht einfach irgendetwas von dieser Bühne sagen. Das ist nicht mein Anspruch. Aber ich bin nicht perfekt. Und deswegen, es ist kein Platz, es ist kein Raum hier in unserer Mitte für Spaltungen, für Parteiungen. Das dürfen wir nicht erlauben. Auch kein Raum für Rassismus. Soll ich weitermachen? Bin ich ein paar Leuten gerade auf die Füße getreten? Ja, mir hat es auch wehgetan und ich gebe den Schmerz nur ein bisschen weiter. Hey, und ich habe sehr viel darüber nachgesinnt, über diesen Punkt, der war nicht so einfach. Aber bevor wir hier weitergehen, ich will, dass ihr das wieder praktisch mit eurem Anliegen verknüpft. Geht wieder zurück zu dieser Ursprungsfrage. Wo wünschst du dir Veränderung? Vielleicht hat das ja mit einer Beziehung zu tun, in der du dich gerade befindest, mit irgendeiner dysfunktionalen Beziehung, mit irgendeiner zerstörten Beziehung. Hey, wenn Gott diese kaputte Menschheit vereinen kann mit dem Vater und miteinander, was ist ihm dann möglich, in deiner Familie zu tun? Bring das in Verbindung und diese Kraft, diese vereinende Kraft Jesu Christi, die wirkt jetzt in dir und in mir als Glaubender. Amen. Und er möchte dir diese versöhnende Power zur Verfügung stellen. Wozu der Name Jesus fähig ist, er hat unbeschränkte schöpferische Kraft, er hat die Kraft, uns vollkommen zu vereinen und er hat die Kraft, die gewaltige Kraft über alle Mächte des Bösen. Und das sind gute Nachrichten, vor allem in Zeiten, in denen das Böse spürbar zuzunehmen scheint. Nicht wahr? Ist es irgendjemandem schon mal aufgefallen, dass so das Gefühl, diese Wolke, das wird immer dicker, es wird immer, oh, es spitzt sich mehr und mehr zu. Das kann man sogar lesen, eben in nichtchristlichen Kreisen. Ich bin da auf Artikel gestoßen von irgendwelchen Philosophen, die das auch wahrnehmen und sagen, ja, das Böse, das nimmt spürbar zu. Und Jesus hat uns sowieso davor gewarnt, am Ende der Tage wird das passieren. Das wird schlimmer und schlimmer werden, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Die Leute wollen von Gott nichts mehr wissen. Wir sind die erste Generation, die es komplett ohne Gott versucht. Im Mittelalter wäre das undenkbar gewesen. Die hatten andere Probleme, aber Gott war für die normal. Das war Teil des Alltags. Aber wir probieren es einfach mal ohne ihn. Und das Resultat ist das, was wir vorfinden in unserer Gesellschaft. Lukas 10, Vers 17. Und das hier im Kontext, Jesus hat die Jünger ausgesandt, hat 70, 72 seiner Jünger hat er ausgesandt und hat ihnen einen Auftrag gegeben, hat gesagt, hey, ich will, dass ihr hingeht, ich will, dass ihr den Weg von mir vorbereitet, ich will, dass ihr meine Botschaft, die gute Botschaft verkündet und dass ihr Kranke heilt und dass ihr Besessene austreibt und dann folge ich euch und macht dann den Rest so ein bisschen. Und dann, jetzt hier kommen sie wieder zurück, Vers 17. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zu Jesus zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen. Sie müssen uns gehorchen, habt ihr gesehen? Wenn wir was tun, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Aber Leute, da steckt so eine Kraft im Namen von Jesus. Und Jesus antwortet darauf, ist es wahr, Vers 19, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Auch nichts in dieser üblen Zeit. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch ein Kind in diese Welt setzen soll, weil diese Zeiten sind so übel. Nein, das ist der falsche Gedanke. Nichts wird dir schaden. Nichts. Kolosser 2, Vers 15. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, und hier spricht es auch wieder von Jesus, Jesus hat sie entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt am Kreuz zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. So, der Sieg ist bereits entschieden. Wir sind auf der Siegerseite. Jesus hat gesiegt am Kreuz. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass er zurückkommt und dass er das quasi auch allen anderen zu erkennen gibt. Hey, dass das eigentlich schon erledigt ist. Und wir haben die Gelegenheit, uns in dieser Zeit jetzt für ihn zu entscheiden. Wir haben die Gelegenheit oder wir werden sogar aufgefordert von ihm, diese bösen Zeiten zu nutzen und in ihnen Gutes zu tun. Das heißt in Epheser 5, Vers 16. Und gleichzeitig, er trägt uns nicht nur was auf oder er fordert uns zu etwas auf, sondern er stattet uns auch entsprechend mit den Werkzeugen oder mit den Waffen des Lichts, stattet er uns aus, dieses Böse auf dieser Welt zu überwinden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie überwinden wir das Böse? Wir vergelten Bösen mit Bösem, nicht wahr? Oder? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist ja immerhin auch biblisch, nicht wahr? Aber Leute, ich sage euch eins, dieser Vers ist total aus dem Kontext gerissen. Das ist die sogenannte Talionsformel. Und was Gott damit eigentlich bezwecken wollte, er wollte eine Schuld begrenzen. Er wollte im Endeffekt sagen, hey, wenn dich jemand am Auge verletzt oder dir jemand einen Zahn rausschlägt, dann kannst du ihn nicht einfach töten. Das ist ungerechtfertigt, das ist über den Maßen, das steht nicht im Verhältnis. Für ein Auge ein Auge, für ein Zahn und nicht anders. So, das war eine Schuldbegrenzung und nicht eine Rechtfertigung für Rache, wie das heutzutage gebraucht wird. Aber wir leben ja auch im Neuen Testament, im Neuen Bund. Da gilt für uns sowieso was ganz anderes. Und da heißt es in Römer 12, Vers 21, wir überwinden das Böse mit was? Mit dem Guten. So überwinden wir das Böse heute. Nicht wir beteiligen uns am Bösen, wir überwinden es mit dem Guten. Und ich weiß, das ist leichter gesagt wie getan. Nicht wahr? Okay, sind wir mal ehrlich. Und dennoch gibt uns Jesus dafür die Kraft. Er gibt uns diese Kraft, die nötige Kraft, um die Werke des Teufels zu zerstören. Denn dafür ist er gekommen. Und eine äußerst effektive und eine äußerst praktische Waffe, die er uns dafür gibt, ist das Gebet. Pastor El hat ein bisschen mehr den Fokus auf das Wort Gottes gelegt. Das ist auch eine Waffe, die er uns dafür gibt. Aber er gibt uns auch das Gebet. Weil wir lesen hier in Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Hey, wir befinden uns nicht in einem Kampf gegen Fleisch und Blut. Dein Feind ist nicht dein Ehepartner. Dein Feind ist nicht dein Chef. Dein Feind ist nicht irgendein Mensch von Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen finstere Mächte. Dagegen kämpfen wir. Aber Jesus hat uns Autorität gegeben. Jesus hat die Macht über alle bösen Mächte. Er hat die Kraft dazu und er hat sie uns gegeben. Vierter und letzter Punkt. Wozu der Name Jesus fähig ist? Er hat Kraft, diese Schöpfung aus dem Nichts ins Sein zu rufen. Er hat Kraft, uns vollkommen zu vereinen. Er hat Kraft über die Mächte alles Bösen. Und er hat die Kraft zu retten. Er hat die Kraft zu retten. Und es zeigt sich nicht nur in der Bedeutung seines Namens, weil Yeshua, also das hebräische Wort für Jesus, das bedeutet eigentlich Gott rettet. Yeshua ist der Gott, der rettet. Das ist Jesus. Aber wir sehen es auch an vielen anderen Bibelstellen, an denen das unmissverständlich klar gemacht wird. Apostelgeschichte 4, Vers 10. Und hier wieder zum Kontext. Petrus und Johannes, nach Pfingsten, da ging es übrigens so richtig ab, da kam die Kraft Gottes auf die Jünger. Und da konnten sie nicht mehr anders, als rauszugehen und von der guten Nachricht, von dem Evangelium, von Jesus, von seiner Botschaft zu erkündigen. Und da gehen sie in den Tempel zum Beten und da sehen sie einen Gelähmten. Und Petrus sagt ihm, hey du, sorry, der bettelt, also der hat um Geld gebettelt. Und dann sagt er, hey du, sorry, ich habe kein Geld, aber weißt du, was ich habe? Ich habe den Namen Jesus und den gebe ich dir, steh auf und geh. Und er zieht den hoch und der fängt wieder an zu laufen. Und jetzt, da kriegt der Hohe Rat, die religiöse Elite kriegt es mit, dass da ein Wunder passiert ist. Und jetzt zerren sie sie und stellen sie zur Rede. Hey, was habt ihr da gemacht und in wessen Namen habt ihr das gemacht? Hier die Antwort, Apostelgeschichte 4, Vers 10. Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. In ihm allein, das ist wichtig, in ihm allein gibt es die Erlösung. Da gibt es keinen anderen Weg zu Gott als nur durch Jesus. Ja, das ist ein extremer Absolut, aber das ist die Wahrheit. Im ganzen Himmel, danke Jörg für deine Unterstützung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Noch ein Beispiel. Hier, das ist die Bekehrung von einem Gefängnisaufseher. Hier wieder eine crazy Story in der Apostelgeschichte, wo sie eingesperrt sind, Paulus und Silas sind eingesperrt und ihnen fällt natürlich nichts anderes ein, außer Gott zu loben. Gell? Weil natürlich, wenn man im Gefängnis ist, ungerechtfertigt, was macht man dann da? Man beklagt sich nicht vor Gott, man sagt nicht, hey Mann, wir gehen hier und wir verkündigen von dir und wir heilen Kranke und jetzt stecken wir im Gefängnis, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Nein, ihre Antwort war, hey, wir beten und wir loben dich und wir preisen dich. Und Gottes Antwort darauf war, er hat einfach mal die Ketten gesprengt, dieser Gefängnismauern. Er hat sie niedergerissen. Und daraufhin hat dann der Gefängnisvorseher Angst bekommen, weil er war für die Gefangenen verantwortlich und hat dann gedacht, oh Mist, wenn die jetzt alle ausgebüxt sind, dann geht's mir an den Kragen. Und die sind alle da geblieben. Paulus und Silas sind da geblieben. Und der war baff. Und seine Antwort oder seine Frage war, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der war so hin und weg von dieser Situation. Der konnte es nicht verstehen. Der hat eine Begegnung mit Gott gehabt und war, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das gibt's nicht, dass ihr noch da seid. Und sie haben erwidert, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet werden. Zusammen mit allen in deinem Haus. Und vielleicht fragst du dich jetzt an der Stelle, hey, wovon Rettung? Wovon brauche ich Rettung, Alex? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Und ich weiß, was du meinst, mit dir geht's gut. In unserer westlichen Hemisphäre, da geht's uns viel zu gut, um ehrlich zu sein. Manchmal. Aber hier wird von was ganz anderem gesprochen. Es geht hier nicht um Besitz und um Reichtum und um Anerkennung und um Macht und um Autorität. Nein, hier geht es um was viel Tieferes. Rettung von Sünde, darum geht es jetzt an der Stelle. Oder von der Trennung, weil Sünde, die Konsequenz von Sünde ist die Trennung von Gott. Und die letzte Konsequenz ist der Tod oder das ewige Getrenntsein von Gott. Und davon möchte Jesus dich retten. Dafür hat er Kraft. Dafür ist er die Kraft Gottes. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was uns passieren konnte als Menschheit, dass wir von Gott getrennt wurden. Weil dafür hat er uns nicht gemacht. Letztes Jahr um die Osterzeit rum hatten wir einen Slogan, der Himmel, den Himmel wollte er nur mit uns. Und das möchte ich dir heute Morgen auch zusprechen. Jesus will den Himmel nur mit dir. Jesus will den Himmel nur mit mir. Und weil er da so eine Dringlichkeit spürt, kam er, wurde Mensch, hat Gott seinen Sohn gesandt, um dich zu retten, um mit seiner rettenden Kraft ein für alle Mal den Tod zu besiegen. Und er hat gesiegt, weil er ist nicht tot geblieben. Er ist wieder auferstanden, weil er war der Einzige ohne Sünde. Der Einzige ohne Sünde. Deswegen, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Der Tod hatte kein Anrecht, Jesus im Totenreich zu halten. Und deswegen hat ihn Gott nach 3 Tagen wieder auferstehen lassen. Jesus hat den Preis für dich und für mich bezahlt am Kreuz. Stellvertretend ist er für deine und für meine Sünde gestorben. Und jetzt, 1. Petrus 3, Vers 22, jetzt ist Christus in den Himmel aufgestiegen. Er sitzt an Gottes rechter Seite und alle Engel und Gewalten und Mächte beugen sich vor ihm. Die größte Kraft, die Gott, die Jesus dir heute anbieten möchte, neben seiner schöpferischen Kraft, neben seiner versöhnenden, seiner vereinenden Kraft, neben der Kraft, alles Böse in dieser Welt zu überwinden, ist seine rettende Auferstehungskraft. Das ist die größte Kraft des Universums. Und ich glaube, ich kann das auch stellvertretend für viele andere hier heute Morgen sagen, ich möchte diese Kraft in meinem Leben nie mehr missen. Nie mehr. Oh, ich bin so dankbar für diese rettende Gnade. Ich bin so dankbar dafür, Jesus, für dieses Geschenk, was du mir gemacht hast. Und ich habe dir versprochen, dass ich dir am Ende auch dabei helfen will, diese rettende Gnade in Anspruch, diese rettende Kraft in Anspruch zu nehmen. Und wenn du jetzt also hier bist und du fühlst dich in unerreichbarer Ferne zu Gott, denkst, Gott ist so weit weg und wie kann ich diese Kluft, wie kann ich sie überbrücken? Die Antwort ist simpel, sie heißt Jesus, sie hat einen Namen, sie heißt Jesus. Er ist quasi diese Brücke, er überbrückt diese Kluft, diese Schlucht, dieser tiefe Krater, der zwischen dir und Gott ist, durch die Sünde. Was musst du dafür tun? Ich schließe mit diesem Bibelvers, Römer 10. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist ein Versprechen, das Versprechen von Jesus. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Denn jeder, unmissverständlich jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Und dabei will ich dir jetzt helfen, Jesus als deinen Herrn und Retter anzunehmen. Er soll dich nicht nur retten aus deiner Schuld, sondern du vertraust ihm auch dein ganzes Leben an. Ein Herrschaftswechsel findet jetzt statt. Du übergibst ihm dein Leben. Du stellst dich unter seine Autorität. Du bist jetzt ihm untertan, wenn man so will. Nicht mehr dem Gesetz, nicht mehr der Sünde, sondern Jesus. Und ich sage euch, das Beste, weil er meint es gut mit dir. Und lass uns hier die Augen schließen. Das ist eine persönliche Entscheidung, die du jetzt treffen kannst. Dort an dem Platz, an dem du sitzt. Willst du diesen Jesus, willst du diese rettende Kraft von Jesus in Anspruch nehmen? Willst du Gott so nah sein, wie nur irgend möglich? Dann will ich dir jetzt dabei helfen mit einem einfachen Gebet. Aber ich will wissen, ob du gemeint bist. Und dazu heb doch einfach ganz kurz deine Hand. Wir schauen hier nicht rum. Aber ich will einfach dich herausfordern, kühn zu sein und mir zu signalisieren, ja, ich brauche diese rettende Kraft. Danke, ich sehe diese Hand. Danke, ich sehe diese Hand. Könnt sie wieder runternehmen. Danke. Ist noch jemand hier? Vielleicht zu Hause, da wo du sitzt. Jesus ist auch da bei dir. Diese rettende Kraft ist jetzt gerade am Werk in dir. Kontaktiere uns. Lass uns wissen, ich will dir helfen, nächste Schritte zu gehen, wenn du zu Hause diese Entscheidung triffst. Aber für alle, die hier sind, ich will dir durch ein Gebet helfen, indem du deinen Glauben an Jesus zum Ausdruck bringst. Gemeinde, lass uns diese drei kostbaren Menschen, die ich gesehen habe, lass uns sie im Gebet unterstützen. Und so, lieber Gott, wir kommen jetzt vor dich, weil wir erkannt haben, dass Sünde uns von dir trennt. Und da wo du sitzt, bete das mit mir mit. Bete das mit mir mit. Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um diese Schuld von mir zu nehmen und dich ein für alle Mal darum zu kümmern. Und ich will ab heute für dich leben. Ich will Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich will mich dein Kind nennen dürfen. Und das darf ich aufgrund von dem, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Das habe ich heute erkannt und das nehme ich in Anspruch. In deinem Namen, Jesus, steckt Kraft zu retten. Und ich rufe jetzt diesen Namen an. Jesus, mein Herr und mein Retter. Amen. Amen. Hey, Glückwunsch, wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal gebetet hast. Es ist das Beste, was du tun kannst. Und Wir wollen dir helfen in deinen nächsten Schritten. Wir wollen dir eine Bibel schenken in einer guten Übersetzung, wollen dich ausstatten jetzt mit den Waffen des Lichts. Geh dort hinten einfach beim Connect Center vorbei, erzähl es jemandem von dieser Entscheidung, die du getroffen hast, und melde dich für einen Alpha-Kurs an. Das ist ein Glaubensgrundkurs, wo wir auch nochmal verschiedene Grundlagen des christlichen Glaubens vertiefen. Das kannst du über die Kontaktkarte tun. Das war's von mir. Hey, einen schönen Gottesdienst euch noch.